So, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es war zwar nicht abgesprochen, aber das ist die Lösung auf das Rätsel, das Ruben uns vorher gestellt hat. Weihnachten, das Fest der Liebe. Zu Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesu, auch wenn dieser Hintergrund heute nicht mehr so verbreitet ist. Weihnachten, das Fest der Liebe und Familie. Es gibt doch nichts Schöneres, als den Heiligabend und die Festtage in der Familie zu verbringen. Auch die verschiedenen Weihnachtstraditionen gehören einfach dazu. Weihnachten ohne einen Tannenbaum oder den traditionellen Gänsebraten ist für die meisten Menschen kaum vorstellbar. Aber auch typische Weihnachtsmusik gehört zum Fest der Liebe. In Deutschland zählt Weihnachten zu den wichtigsten Feierlichkeiten und das wird auch gebührend gefeiert. Auch ein Besuch auf dem völlig überfüllten Weihnachtsmarkt gehört für die meisten dazu. Weihnachtliche Klänge tönen aus den Gassen und jeder Besucher wird mit herrlichen Weihnachtsgerüchen verwöhnt. Auch für die Kinder ist Weihnachten mit dem Christkind oder dem Weihnachtsmann wohl das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Natürlich sind die Geschenke sehr beliebt und bei Kindern gar nicht wegzudenken. Aber auch in der Vorweihnachtszeit genießen die Kinder sehr viel Zeit mit ihren Eltern. Gemeinsames Plätzchen backen ist ein Muss in den meisten Familien. Weihnachten ist das Fest der Liebe und das spiegelt sich auch in den altbekannten Weihnachtsliedern wider. Altbekannte Klassiker wie Stille Nacht oder Last Christmas von Wham gehören einfach zum Fest dazu. Viele Familien singen auch selbst in gemütlicher Runde ein Weihnachtslied. Gutes Essen, Geschenke, Weihnachtslieder und der Tannenbaum. Das sind die wichtigsten Dinge, die man sich zu jedem Weihnachtsfest wünscht. Aber auch die kostbare Zeit in der Familie steht für viele an erster Stelle. Auch wenn das jährliche Weihnachtsfest immer wieder mit Stress verbunden ist, freuen sich die meisten Menschen auf die besinnliche Zeit des Jahres und genießen wirklich jeden Moment. Strahlende Kinderaugen und liebevoller Umgang in der Familie sind einfach Pflicht. Bereits in der Vorweihnachtszeit nutzt man die 4 Adventssonntage, um sich auf das Fest vorzubereiten. An jedem Adventssonntag gehören auch sehr häufig Weihnachtslieder mit zum Familienprogramm. Viele Mütter machen sich die Mühe und basteln oder backen mit den Sprösslingen, während die lieblichen Weihnachtsklänge aus dem Radio schallen. Klingt das nicht romantisch? Diesen Text habe ich mir nicht selber überlegt. Ich habe da ein wenig im Internet gelesen zu dem Thema Weihnachten und das ist jetzt von einem Radiosender, so wie Sie sich das vorstellen, so wie Sie eben Weihnachten sehen. Zu Beginn ist hier Jesus gestanden. Sie erwähnen direkt im ersten Satz, naja, das ist nicht so wichtig. Ja. Es geht doch eigentlich um alles andere, nur nicht mehr um Jesus. Jesus rückt in den Hintergrund und diese Dinge verdecken den eigentlichen wahren Grund von Weihnachten. Ich habe mir dann überlegt, wie sieht das eigentlich bei uns aus mit Weihnachten? Wie machen wir das? Ich bin zum Schluss gekommen, dass es eigentlich oft auch nicht viel anders aussieht als so. Und doch hoffe ich, dass Jesus bei uns trotzdem noch im Mittelpunkt steht, wenn wir Weihnachten feiern. Es geht nämlich nicht um Geschenke, um Weihnachtsbaum, um Kekse, um alle diesen Dinge. Es geht einfach nur um Jesus. Und wir kennen den Grund von Weihnachten. Wir wissen ihn tatsächlich noch. Und darum sollen wir Weihnachten auch so feiern, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Im Text ist auch drin gestanden, die Menschen bereiten sich schon vor, also die Wochen vor Weihnachten bereiten sie sich eben auf Weihnachten vor. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sie den eigentlichen Grund gar nicht feiern, auf was bereiten sie sich vor, warum überhaupt? Und habe mir dann gedacht, muss ich mich auch vorbereiten auf Weihnachten? Wenn wir eben die Geburt von Jesu feiern, dann denke ich, dann muss ich mich nicht großartig darauf vorbereiten, weil das ist schon vor 2000 Jahren passiert. Ich weiß das und ich kann mich darüber freuen und ich kann Gott dafür einfach Danke sagen. Ich muss mich nicht großartig darauf vorbereiten. Aber, jetzt kommt nämlich ein großes Aber. Jesus wird einmal wiederkommen und darauf sollen und können wir uns vorbereiten. Das ist auch viel wichtiger, als dass wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Somit stellt sich die Frage, bist du bereit? Bist du bereit, dass Jesus wiederkommt? Wir haben vorhin schon von einem großen Mann aus der Bibel gehört, nämlich von Noah. Aber es gibt noch viele andere große Männer in der Bibel. Von einem Mann lesen wir, er war nämlich der direkte Wegbereiter von Jesus. Er hat die Menschen auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Und von wem könnten wir es nicht besser lernen, wie wir uns auf das Kommen von Jesus vorbereiten sollen, als wie von dem Mann, der ihn direkt vorbereitet hat. Genau, von Johannes dem Täufer. Jesus hat über ihn einmal gesagt, Matthäus 11, Vers 11, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden. Leute, der war der Größte und er hat eben direkt Jesus als Person den Menschen vorgestellt, sage ich mal. Darum wollen wir uns heute eben anschauen, was es mit Johannes dem Täufer auf sich hat. Unser Bibeltext steht in Lukas 3, das sind die Verse 1 bis 20 und Philipp wird nun den Text bitte mit uns lesen.
Lukas 3, 1 bis 20. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene, unter den Hohepriestern Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme soll gerade und die holprigen Wege eben werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn die Menge und sprach: Was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen: Was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu allem noch hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf.
Vielen Dank, Philipp. Wir haben also gelesen, dass Johannes der Sohn des Zacharias war. Zacharias war ein Priester zu der Zeit und er war auch der Sohn von Elisabeth. Sie war eine Nachkommin von Aaron. Und Johannes wurde geboren, als beide schon sehr alt waren. Und es war auch so, dass Johannes mit Jesus verwandt war. Denn als der Engel zu Maria, also zu der Mutter von Jesus, kam, sagte er zu ihr eben, dass sie mit Jesus schwanger werden wird. Und er sagte, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Wir sehen also eine Verbindung zwischen Johannes und Jesus. Und es war auch so, dass zu Elisabeth und Zacharias ein Engel kam, nämlich der Engel Gabriel. Und auch er sagte ihnen eben, dass sie einen Sohn bekommen werden, dass sie ihn Johannes nennen sollen. Und er sagte auch voraus, dass Johannes ein Nazirer sein wird. Wir haben das bei Simson gehört in der Predigt von Georg. Nazirer ist für etwas Besonderes hervorgehoben und hat einen besonderen Auftrag von Gott bekommen, hat auch gewisse Regeln einzuhalten. Simson hat das nicht so gemacht. Doch Johannes hat das sehr wohl gemacht eben. Der Engel hat es schon vorausgesagt, dass er als Nazirer geboren sein wird und eben einen besonderen Auftrag bekommt und dass er auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und dieser Auftrag, den er bekommen hat, der war folgende. Er wird in dem Geist und der Kraft Elias der Vorläufer Christi sein und die Menschen zur Buße aufrufen. Das war also so die, wer ist Johannes, ganz kurz zusammengefasst. Über seine Kindheit lesen wir im Vers vor unserem Text. Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. In den ersten Versen werden da viele Namen aufgezählt. Lukas war da sehr akribisch. Ich denke, dadurch ist es auch möglich, dass man diese ganzen Gegebenheiten zeitlich einordnen kann und geschichtlich. Also ist für dieses eine nützlich. Und das andere ist, es sind lauter große Männer, lauter einflussreiche Männer, die hier aufgezählt werden. Aber Gott redet nicht zu ihnen, sondern er hat sich Johannes ausgesucht. Er redet zu Johannes in der Wüste. Zu einem vermeintlich einfachen Mann. Ich sage vermeintlich, ich habe es vorher schon erwähnt. Jesus sagt nämlich Folgendes über Johannes. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Nun stellt sich die Frage, wie ist das Ganze zu verstehen? Auf der einen Seite ist Johannes der Größte, auf der anderen Seite doch nicht. Warum ist er überhaupt der Größte? Johannes war ein Prophet und er war auch noch ein Prophet des Alten Testaments, obwohl er im Neuen Testament erwähnt wird, weil Jesus ist noch nicht gestorben und somit war er ein Prophet des Alten Bundes. Da gab es ja sehr viele Propheten vor ihm und alle Propheten haben immer gesagt, es wird einer kommen, es wird einer kommen. Wir haben es vorhin beim Noah gehört, es wird einer kommen, der größer und besser ist wie ich. Sie alle haben darauf hingedeutet und haben immer von Jesus erzählt. Johannes ist aber der Einzige, der Jesus nun tatsächlich als Person vorstellen darf, den Menschen. Alle anderen haben immer nur gesagt, einer wird kommen. Und jetzt, wo Johannes dasteht, da kommt er tatsächlich als Person zu den Menschen. Und darum ist er auf jeden Fall größer wie alle anderen davor. Jedoch ist es so, dass wir, so wie wir hier sind, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir im Reich der Himmel sein werden, dann sind wir größer wie Johannes. Es ist nämlich so, dass die Segnungen und die des Alten Testaments, dass es nur irdische Segnungen waren. Ja? Wir aber im Neuen Testament, wir bekommen himmlische Segnungen. Das bedeutet irdische Segnungen, es sind vergängliche Dinge. Wir sind aber mit himmlischen Segnungen gesegnet. Das bedeutet mit Dingen, die nie wieder vergehen werden. Und darum sind wir größer als eben auch Johannes, weil wir dieses Vorrecht haben. So, nun geht es ja um den Auftrag von Johannes, er soll die Menschen vorbereiten. Nun stellt sich die Frage, wie hat er das gemacht? Wie hat er die Menschen auf das Kommen bzw. auf das Wirken von Jesus vorbereitet? Es war so, Johannes redete zu den Menschen bzw. predigte er. Und zwar stellte er die Buße in den Mittelpunkt seiner Predigt, seiner Verkündigung. Es war auch eine Taufe dabei, nämlich die Taufe zur Buße. Letzten Sonntag haben wir auch Taufe gefeiert. Darum möchte ich kurz darauf eingehen. Und zwar müssen wir hier unterscheiden. Es sind hier zwei unterschiedlichen Taufen die Rede. Ja? Wenn wir Menschen taufen, dann bedeutet das für uns, diese Menschen haben sich zu Jesus bekannt. Sie leben schon ein Leben mit Jesus. Sie haben ihn schon als ihren Herrn angenommen und sie möchten das nun öffentlich kundtun. Und darum lassen sie sich taufen. Die Symbolik dahinter ist, sie sind mit Jesus gestorben und wieder auferstanden und sind nun ein neuer Mensch. So verstehen wir heute die Taufe. Diese Taufe kann das natürlich nicht bedeutet haben, weil Jesus ist noch nicht gestorben. Bei dieser Taufe geht es darum, dass die Menschen, also Johannes hat ja zu ihnen gesagt, hey, ihr müsst Buße tun, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe, Jesus, der Messias, der lang erwartete Messias wird bald kommen, tut Buße. Das war mal das eine und als Zeichen eben, dass sie Buße getan haben, dass sie es ernst meinen, ließen sich auch von Johannes taufen. Es war ja auch so, als Jesus dann zu den Menschen kam, hat er sich auch von Johannes taufen lassen. Warum hat er das gemacht? Also die Menschen, wie gesagt, sie haben den Aufruf von Johannes verstanden, sie haben erkannt, dass sie es notwendig haben, Buße zu tun, dass sie sündige Menschen sind, darum ließen sie sich dann auch taufen. Jesus war natürlich kein sündiger Mensch und er hatte es nicht notwendig, sich taufen zu lassen. Aber ich denke, er wollte diesen Menschen damit zeigen, dass er sich auf ihre Stufe stellt. Er wollte ihnen zeigen, das, was sie machen, ist gut und richtig. Er wollte einfach in gewisser Weise mit dieser Gruppierung eins sein. Er wollte ihnen zeigen, hey, ich gehöre auch zu euch. So hat Johannes, also die Menschen, auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Er hat gesagt, ihr müsst Buße tun, ihr müsst euer altes Leben zurücklassen, ihr müsst umkehren. Dadurch seid ihr dann bereit, wenn der Messias kommt. Wie ist das mit uns heute? Jesus ist ja schon gekommen. Wie sieht das jetzt mit uns aus? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich diese Frage mit Ja beantworten? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Wenn ich annehme, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist und ich ihn als meinen Herrn annehme, wenn ich ihn über mein Leben entscheiden lasse, dann habe ich die wichtigste Vorbereitung gemacht. Dann habe ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens richtig getroffen und ich kann zu 100% sagen, ja, ich bin bereit, wenn Jesus wiederkommt. Das ist der eine Teil der Vorbereitung und auch der aller wichtigste überhaupt. Aber es geht noch ein wenig weiter. Wenn wir das gemacht haben, ist natürlich nicht alles einfach vorbei, sondern dann geht es erst richtig los. Es war ja so, Johannes hat eben Buße gepredigt, er hat den Menschen ihre Fehler aufgezeigt. Viele wollten das nicht hören. Es ging so weit, dass er eines Tages ins Gefängnis geworfen wurde und schließlich geköpft wurde. Und somit verstummte die Stimme des Bußpredigers. Nicht ganz. Denn als Johannes am absteigenden Ast war oder im Gefängnis war, trat Jesus auf den Plan und er begann zu predigen. Und er verwendete genau die gleichen Worte wie Johannes. Er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Wieder war dieser Ruf zur Buße zu hören. Doch was ist mit Jesus passiert? Sie haben ihn auch getötet. Und wieder ist der Ruf zur Buße verstummt. Wieder nicht ganz. Jesus hat uns nun, beziehungsweise seinen Jüngern, diesen Auftrag weitergegeben. Nun ist es unsere Aufgabe, den Menschen Buße und das Evangelium zu predigen. Es gibt verschiedenste Stellen in der Bibel, wo das steht. Ich möchte nur eine kurz vorlesen. Lukas 24, die Verse 46 und 47. Und er sprach zu ihnen, also es ist dort, nachdem Jesus auferstanden ist er seinen Jüngern erschienen und sprach zu ihnen. So steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern beginnend in Jerusalem. Leute, nach diesem Auftrag sollen wir Buße predigen, aber noch viel wichtiger auch das Evangelium. Denn Jesus ist nun inzwischen für die Sünden gestorben. Das bedeutet, die Predigt der Buße dient dazu, dass die Menschen überhaupt mal erkennen, dass sie Jesus brauchen, dass sie ein Riesenproblem haben. Ich denke, das ist eher der unangenehmere Teil, also das Evangelium zu verkünden, von Jesus zu erzählen, was er Tolles für mich gemacht hat, wie gut mein Leben mit Jesus ist und dass er auch dein Freund sein möchte und all diese Dinge. Es ist das schon manchmal nicht so einfach, das zu verkündigen, aber ich finde es noch viel schwieriger, den Menschen zu sagen, hey, sorry, Joni, du hast ein Problem. Tut mir leid, aber du bist, wenn du nichts änderst, verloren. In alle Ewigkeit. Das finde ich viel, viel schwieriger. Aber wie soll ein Mensch denn überhaupt die Lösung annehmen, wenn er das Problem eigentlich gar nicht kennt? Darum muss eigentlich ein Mensch fast, bevor er Jesus annehmen kann, erkennen, dass er Jesus überhaupt braucht. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht hilft es uns, wenn wir irgendwie das vor Augen haben, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie sich nicht Jesus bekehren. Vielleicht gibt uns das dann Mut, dass wir öfters uns trauen, etwas zu sagen, auch mit dem Risiko, dass sie uns vielleicht nur schräg anschauen, vielleicht auch sagen, was bist denn du für ein verrückter Spinner, was bist du für ein Fanatiker, was auch immer. Aber wenn wir uns das vor Augen halten, was mit ihm passiert, vielleicht hilft uns das, über unseren eigenen Schatten zu springen und das Risiko einzugehen. Ich denke, wenn sich nur einer zu Jesus bekehrt aufgrund davon, dass ich mit ihm darüber geredet habe, dass er ein Problem hat, das wäre es tausendmal der Wert. Wenn wir eben zu Menschen reden über diese Dinge, über Buße, über Sünde, über das ewige Leben, wie auch immer, ich denke, es gibt dann zwei Gruppen von Menschen. Die einen Menschen, die interessiert es nicht, die wollen gar nichts davon hören. Johannes hat diese Erfahrung auch gemacht. In diesen Versen spricht er dann eben zu diesen Menschen. Und zwar sagt er, beziehungsweise als die Volksmenge eben da hinausgegangen ist, hat er ganz klar erkannt, da waren auch Menschen dabei, die hat es nicht wirklich interessiert. Die waren nur scheinheilig dabei und er spricht hier sehr, sehr scharfe Worte zu ihnen. Und er sagt, hey, wenn ihr es wirklich ernst meint mit eurer Buße, dann muss eure Buße auch Früchte bringen. Dann müssen auch Taten folgen auf diese Buße, weil einfach nur Buße tun und dann so weitermachen, das spielt sich nicht. Wenn du wirklich Buße machst, dann muss sich auch dein Leben ändern. Es war ja dann bei Jesus, als er dann gepredigt hat, er auch so. Er hat sehr hart gepredigt. Wenn wir an die Bergpredigt denken, es gibt ja die 10 Gebote, ja, und Jesus sagt, Moment, aber eigentlich ein Mord ist nicht nur dann ein Mord, wenn man die Tat begeht, sondern es beginnt schon viel früher. Leute, da macht es noch einmal schwerer, die Gebote einzuhalten. Warum macht er das? Er macht es nur darum, dass die Menschen endlich erkennen, dass sie keine Chance haben. Dass sie ein Problem haben eben und dass er die Lösung dafür hat. Jesus geht auch unterschiedlich um mit den Menschen. Also mit den Menschen, die offensichtlich ein Problem haben, geht er ganz anders um als mit den Menschen, die so tun, als hätten sie kein Problem. Mit den Pharisäern redet er sehr hart. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr versperrt anderen den Zugang zu Gottes himmlischem Reich. Da gibt es eine ganze Reihe, was er ihnen alles vorwirft, sage ich mal. Und dann gibt es die Menschen, von denen alle wissen, das sind sowieso Sünder. Wie zum Beispiel die Situation mit der Ehebrecherin. Alle wissen es, sie hat die Ehe gebrochen, sie ist schuldig. Nun könnte Jesus herkommen und sagen, und du bist schuldig, du hast die Ehe gebrochen und auf ihr herumreiten, weil es ist nun mal so. Aber er sagt, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wie gesagt, ich denke, wenn wir mit Menschen darüber reden, werden manche Menschen sagen, Moment. Ich habe vielleicht schon meine Problemchen, aber schau mal, ich mache zack, 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 zack. Das alles mache ich, alles toll und gut und überhaupt. diese Dinge kann man bestimmt vernachlässigen. Oder manche werden sagen, naja, ist mir sowieso egal, was danach ist. Ich lebe jetzt und ich möchte so leben, wie ich möchte. Andere werden sich vielleicht nicht auf ihre Abstammung berufen, sondern vielleicht eben auf andere Dinge. Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, dass das alles ihnen nichts nützen wird, wenn sie nicht zu Jesus umkehren. Johannes redet hier von Buße tun und von Früchten der Buße und solche Dinge. Und dann habe ich mir gedacht, was heißt das für mich? Was kann ich damit anfangen? Ja, ich habe Buße getan, ich habe mich zu Jesus Christus bekannt und ich werde im Himmel sein, das weiß ich. Aber jetzt bin ich noch auf der Erde und ich weiß auch, dass ich nach wie vor Sünde mache, dass ich es nach wie vor nötig habe, Buße zu tun. Und zwar eine aufrichtige, echte Buße. Eine Buße, die Früchte bringt. Ich habe dann so überlegt, wie das in meinem Leben ausschaut. Bin zum Schluss gekommen, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht so offensichtlich, aber es verletzt andere Menschen, es ist etwas, wo ich einen Fehler mache. Ich entschuldige mich dafür bei der Person, sage auch zu Gott, hey, sorry, es tut mir echt leid, ich wollte das nicht. Und ich merke, es passiert wieder, wieder, wieder und wieder und wieder. Und das könnte ich jetzt sehr lange aufzählen. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist das doch genau dieses Prinzip. Ich möchte es ja nicht mehr tun, ja? Aber anscheinend bin ich noch zu wenig dahinter, dass ich es auch schaffe, dass es zumindest mal weniger oft passiert, dass eben Früchte aus dieser Buße entstehen. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mir ein, zwei Punkte überlegt, wo das so ist bei mir, dass ich da jetzt wirklich dahinter sein möchte. Dass ich einfach sage, hey, und ich möchte da in diesem Punkt nicht mehr so sein. Und bei diesen Dingen geht es natürlich nicht darum, dass ich irgendwann nicht mehr in den Himmel komme, wenn ich irgendwie das nicht schaffe. Ja? Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, dass ich hier auf der Welt ein Zeugnis sein möchte und dass ich mein Leben tatsächlich ändern möchte, weil ich Jesus habe. Es geht auch nicht darum, dass man irgendwie eine Bußleistung machen muss oder ich mich selber bestrafen muss, wenn ich es nicht schaffe. Das ist alles nicht Sinn und Zweck von dieser Übung. So, die eine Gruppe waren die Menschen, die irgendwie nichts davon wissen wollen. Und dann gibt es Menschen, die sehr wohl was davon wissen wollen. Die erkennen, dass sie es nötig haben, Buße zu tun. Sie haben es erkannt und nun sagen sie zu Johannes, und jetzt, was sollen wir nun tun? Wie geht es weiter? Warum machen sie das? Sie wollen Früchte der Buße bringen. Sie wollen ihr Leben tatsächlich ändern. Sie meinen es ernst. Und Johannes bringt dann ganz praktische, konkrete Beispiele. Und man könnte das vielleicht dann mit den Worten von Jesus zusammenfassen, also wie er es dann später gesagt hat, vielleicht noch etwas härter unter Anführungsstrich, nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist es, was wir tun sollen als nächsten Schritt? Wie ist es, wenn ich nun mit jemandem rede und ich merke, hey, er versteht es, er hat es kapiert, dass er Buße tun muss, dass er eben da ein Problem hat. Wie sollen wir damit umgehen? Ich denke, ganz entscheidend ist es, dass wir ihm direkt auch die Lösung für das Problem präsentieren. Es bringt nichts, wenn ich ihm ein schlechtes Gewissen mache und ihm alles aufzeige, was er alles schlecht macht, was mit ihm einmal passieren wird, und dann gehe ich. Das ist ungefähr das Schlechteste, was man machen kann. Sondern wir müssen ihm natürlich auch direkt das Evangelium sagen, dass es eine Lösung gibt, dass Jesus auch für seine Sünden, für seine Probleme gestorben ist und dass er nur ihn annehmen muss, dass er nur sein Leben unter die Herrschaft von Jesus stellen muss. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man dieser Person dann Zeit schenkt, dass man ihr zuhört. Ich denke, wenn jemand so etwas erkennt, dann möchte er vielleicht auch drüber reden und erzählen, was er alles falsch gemacht hat. Beantworte ihm seine Fragen, so gut du kannst, so wie es auch hier Johannes macht, gibt ganz konkrete Anweisungen, was sie jetzt tun sollen. Ermutige die Person in der Bibel zu lesen, ermutige ihn zu beten, dass er selber eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen kann. Ich denke, wir sehen also, wie unglaublich wichtig dieser Auftrag ist, den wir von Jesus bekommen haben. Aber ich denke auch, wir sollten wissen, dass wir den Auftrag nicht bekommen haben, weil wir jetzt die Oberchecker sind, weil wir es einfach begriffen haben jetzt, ja, ich habe es erkannt, ich habe Buße getan und jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Es ist doch nicht darum, weil wir so gut reden können oder weil wir, was auch immer, nein, das ist es alles nicht. Es ist reine Gnade von Gott, dass er uns diese Aufgabe gegeben hat. Und in diesem Punkt ist uns Johannes auch noch ein sehr großes Vorbild, denke ich. Meiner Meinung nach hat er das voll erkannt. Seine Aufgabe bestand ja nicht darin, dass er eine große Schar an Nachfolgern um sich sammelt, sondern darin, dass er die Menschen auf Jesus hinweist. Er war nur der große Pfeil, wo sagt, hey, da kommt gleich einer. Da kommt einer, der noch größer ist, der größte überhaupt. Das war seine Aufgabe. Es gibt dann etwas später eine Situation, da waren so die Pharisäer und die Jünger von Johannes und sie hatten da so ein Streitgespräch. Weil zuerst hat er Johannes getauft und plötzlich hat dann Jesus auch getauft. Und seine Jünger kommen zu ihm und sagen, hey Johannes, was ist jetzt los? Sieh mal, da tauft plötzlich dieser Jesus. Und er antwortet nur, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Weil es ging ihm nicht darum, dass die Menschen zu ihm kommen, sondern es ging ihm darum, dass wenn sie zu ihm kommen, dass er sie weiter zu Jesus schickt, dass er sagt, hey, da Jesus, dort steht er. Er ist es, nicht ich bin es. Und er geht sogar so weit, im Laufe seines Dienstes, seiner Karriere, sagt er irgendwann, ich bin sogar unwürdig, die Sandalen von Jesus ihm nachzutragen. Das war zu dieser Zeit, war das der niedrigste Dienst eigentlich überhaupt und das war der niedrigste Diener, durfte vielleicht dem Herrn die Sandalen bringen, waschen, putzen, wie auch immer. Und er sagte sogar, hey, nicht mal für diesen niedrigsten Dienst bin ich überhaupt würdig. Und trotzdem sagt Jesus über ihn, unter allen, die vor seiner Zeit von Frauen geboren worden waren, hatte es keinen größeren als ihn gegeben. Und wenn man so liest über Johannes, dann stelle ich ihn mir nicht so als kleines Mäuschen in der Ecke vor, sondern eben, wie er gekleidet ist, er war in der Wüste, er aß Heuschrecken, er predigte ohne Mikrofon. Also ich stelle ihn mir als richtigen gestandener Mann, würde man heute vielleicht sagen. Also er war nicht jemand, wo einfach aus Angst sich da zurücknahm und sagt, oh nein, ich nicht, sondern er hat es einfach begriffen, dass es nicht um ihn geht, sondern dass es alleine um Jesus geht. Ich denke, er hatte auch besondere Fähigkeit, zu den Menschen zu reden, weil sie kamen in Scharen her. Und er hatte auch sonst bestimmt genügend Gründe, auf die er vielleicht sogar stolz sein könnte. Ich sage könnte, denn er war es offensichtlich nicht. Und wie oder warum schaffte es Johannes? Worin war die Tatsache begründet, dass er es eben schaffte, sich so zurückzunehmen und Jesus so in den Vordergrund zu stellen? Ich glaube, dass er einfach in Jesus tatsächlich seinen Herrn sah, dass er das einfach so begriffen hat und aus tiefstem Herzen auch so spürte und eben dann auch danach lebte. Und wenn wir uns sein Leben anschauen, sein Leben war eigentlich von diesem Auftrag geprägt. Er machte nicht viel anderes. Also wir wissen es nicht genau, aber für mich macht es diesen Eindruck. Und wir haben auch diesen Auftrag. Und wenn ich meinen Tagesablauf so mal anschaue und durchgehe, was ich den ganzen lieben langen Tag so mache, von diesem Auftrag steht da irgendwie nicht wirklich viel. Lieber gehe ich viel arbeiten, weil ich muss ja meine Familie versorgen und mir fallen da unzählige Dinge ein, was alles so viel wichtiger wäre. Weil das sind ja wichtige Dinge. Natürlich soll ich auf meine Familie Acht geben, sie versorgen, auf mich Acht geben. Ja? Aber Jesus sagt auch, hey, ich versorge euch. Es steht in der Bibel drin, ich werde euch versorgen. Und wenn ich sage, okay, aber ich muss jetzt mich selber versorgen und darum kann ich den Auftrag momentan leider halt nicht ausführen, dann ist das eigentlich auch ein Beweis dafür, dass ich nicht darauf vertraue, dass Gott tatsächlich für mich sorgt. So stellt sich schlussendlich die Frage, wie gehe ich mit diesem Auftrag um, den ich bekommen habe? sehe ich den Auftrag als Bürde, als Last, schon wieder irgendwas zu tun? Oder sehe ich es wie Johannes, nämlich als unglaublich große Ehre und Gnade, dass ich dem großen Gott einen Dienst erweisen darf? Vielleicht, wie gesagt, vielleicht hilft es uns, wenn wir immer wieder mal vor Augen halten, was mit den Menschen passiert, die nicht zu Jesus gehören, die sich nicht zu Jesus umkehren. Darum, ich denke, dass Johannes auch in diesem Punkt ein sehr gutes, großes Vorbild für uns ist, was es heißt eben, für Jesus zu leben, seinen Auftrag auszuführen. So, zum Schluss gibt es noch einen praktischen Teil. Und zwar haben wir uns ja die Frage gestellt, bist du bereit? Wenn du diese Frage noch nicht mit Ja beantworten kannst, wenn du dir vielleicht noch unsicher bist oder wenn du noch gar keine Gedanken darüber gemacht hast, bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt, werde ich dann in den Himmel kommen oder nicht? Dann wäre jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, dir Gedanken darüber zu machen, über dein Leben nachzudenken. Gibt es etwas, das du Gott bekennen möchtest? Möchtest du dein Leben ab sofort in Jesu, in Gottes Hände legen? Warte nicht länger, beginn sofort mit dieser Entscheidung. Nach dem Gottesdienst werden auch hier vorne Menschen sein, die auf genau dich warten. Du kannst einfach vorkommen, sie hören dir zu, sie beten gerne mit dir, sie reden mit dir, sie beantworten dir deine Fragen. Nimm allen Mut zusammen und komm doch hierher, wenn es dir eine Hilfe ist. So, falls du diese Frage jedoch schon mit Ja beantworten kannst, dann gibt es jetzt eine Mutprobe, nenne ich es mal. Und zwar haben wir ja vorhin gehört, die Menschen bereiten sich da auf Weihnachten vor, Advent und so, dass wir das vielleicht nicht so brauchen. Aber ich habe eine andere Aufgabe für euch, die wir im Advent bis Weihnachten uns vornehmen können. Und zwar folgendes. Überlege dir eine Person, die dir am Herzen liegt, die dir wichtig ist und der du unterstellst, dass sie ihr Leben nicht mit Jesus geht, sondern dass sie in letzter Konsequenz, wenn sie nichts daran ändert, verloren ist. Dann konfrontiere die Person mit dem Problem, von dem wir heute geredet haben. Sprich mit dieser Person darüber. Aber bevor du das machst, nimm dir Zeit, bete dafür, dass du die richtigen Worte findest in diesem Gespräch. Bete dafür, dass Gott das Herz dieser Person weich macht und vorbereitet und auch für das Evangelium öffnet. Ihr könnt auch im Hauskreis gemeinsam dafür beten. Und dann nimm allen Mut zusammen und sprich mit dieser Person. Wenn ich hier so in die Runde schaue, vielleicht sind wir 200 Personen. Wenn das jeder von uns nur mit einer Person macht, dann wird in kürzester Zeit werden 200 Personen angeregt, sage ich mal, über ihr Leben nachzudenken. Wenn das jeder bei zwei macht, sind es schon 400. Und so, ich sehe da ein Riesenpotenzial. Und es liegt in unserer Hand, dass wir die Menschen darauf hinweisen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, danke, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir nachlesen können, was du für uns gemacht hast. Dass du Mensch geworden bist wegen uns, dass du gestorben bist wegen uns, wegen unserer Sünde. Und dass wir das erkannt haben, dass wir Buße tun dürfen, dass wir zu dir umkehren dürfen, dass du nun unser Herr bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns Mut schenkst, dass wir andere Menschen von dir erzählen, dass wir ihnen Evangelium erklären, inklusive dem Teil, dass sie ein Problem haben. Schenk uns die richtigen Worte. Wie gesagt, schenk uns einfach Mut, dass wir uns gegenseitig auch ermutigen und so deinen Auftrag, den du uns gegeben hast, erfüllen dürfen. Amen.